Herzlich willkommen bei Pool Artists.
To live forever. Ooh-ha. Hallo, liebe WIMAF-Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des jüngst zum mit dem Podcast-Nobelpreis ausgezeichneten Podcasts. Es gibt ja einmal im Jahr, vergibt ja die Schwedische Akademie für noble Produkte, vergibt den Nobelpreis für Podcasts und da hat WIMAF gewonnen. Deswegen vielen Dank an die Jury an dieser Stelle, die für uns gestimmt hat und natürlich auch vielen Dank an all die Hörer, die unseren Podcast da eingereicht haben. Und natürlich vor allem an die Hörerinnen. Die Hörer sind mir ein bisschen egal, aber die Hörerinnen sind wichtig. Noch jemand ist wichtig. Eine Person, wir haben ich freue mich so sehr auf diese Folge, Leute, wie schon lang auf keine Folge mehr. Denn wir besprechen heute einen Film, der mich durch meine ganze Jugend begleitet hat, den ich, glaube ich, zigtausendmal gesehen habe und heute nach langer Zeit mal wieder gesehen habe. Und deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt, weil ich vielleicht da heute auch auf eine andere Meinung zu diesem Film komme, als sie bislang hatte. Keine Ahnung, mal gucken. Ihr wisst ja, bei WIMAF ist alles möglich. Selbst die eigene Meinung der Protagonisten kann sich im Laufe dieses Podcasts drehen. Und ich bin vor allem aber auch deswegen gespannt, weil die Frau, die Koryphäe, die Stimme meines Herzens, die Frau, die sozusagen, also mein Gehirn auch auf eine gewisse Weise ist, die mich immer zu intellektuellen Höchstleistungen anspornt und in deren Schatten ich verweilen darf und versuchen darf, sie mit Schleue zu beeindrucken. Und die aber so viel Empathie hat und alle meine Marotten geduldig mitträgt. Diese Frau sollte natürlich auch den Nobelpreis, mindestens den Friedensnobelpreis bekommen, wenn nicht auch das Bundesverdienstkreuz am Bande. Und ich verleihe es ihr jetzt hier schon mal vorab. Herzlichen Glückwunsch, Maria Lorenz, Bokelberg.
Hi.
Du merkst so, dass ich richtig aufgeregt bin, ne? Ich bin richtig aufgeregt.
Du bist
heute
total aufgekratzt.
Ich bin aufgedreht.
Hier musste dich gerade schon.
Ich habe gar keine Cola, was ist denn los?
Bevor ich auf Record gedrückt habe, habe ich dich noch zu Ende singen lassen.
Na.
Damit wir ein bisschen
This is just a punk rock song. Kennst du das noch von Bad Religion?
Ja, aber mochte ich auch nie.
Und dann hat er ja noch auf Deutsch gesungen am Schluss, die letzten Refrain. Mochtest du Bad Religion nie oder den Song?
Weil er wusste, nichts ist mehr Punk als Deutsch.
Die Bar, die. Oh, wer Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein.
Ich fand Bad Religion Punk immer super langweilig.
Also, aber ist das für dich ein Punk-Genre oder meinst du jetzt einfach alle Songs, die Bad Religion gemacht haben?
Ich habe, glaube ich, nur ein oder zwei Alben immer mal gehört aus dem Freundeskreis und die fand ich immer so öde. Ja. Weil die gingen also da ist irgendwie nichts passiert, da wurden irgendwie so Harmonien aneinander und dann hat einer irgendwie auf die Schnellgitarre gesungen und dann war es irgendwie vorbei. Ja. Und ich fand es weder besonders rotzig wie zum Beispiel Rancid, die ich sehr mochte. Ja. Noch irgendwie so witzig ausgeklügelt wie die ersten beiden Alben von Green Day, bevor Dookie kam. Ja. Und ich fand es einfach wahnsinnig öde, jedes Lied klang irgendwie gleich. Ist für mich wie die Ramones, da fand ich auch alles gleich.
Ja. Ich fand Bad Religion auch immer scheiße.
Und gerade auch den Song übrigens
fand ich. Ich fand Bad Religion immer, das war mir
weil
immer
zu... Weil This Is Not a Punk Rock Song, absolut richtig. Ja. Also, ich sag mal, check. Und ich sag mal auch, bei so einer...
This is also not a country song.
Ja. So eine, bei so einer Art Selbsterkenntnis fängt ja auch der Weg irgendwie ins Licht an, ne?
finde es immer so interessant, dass Bad Religion so vielen so viel bedeuten. Ich fand die auch immer, mir war das, ich fand vor allem, die waren immer so, dass mein Problem mit Bad Religion ist, sie waren immer so überproduziert. Das klang immer alles eigentlich nach Synthesizer statt nach Gitarren. Das klang immer so ultra glatt.
Vielleicht kannst du sozusagen hiermit gerade besser in Worte ausdrücken, was mich immer gestört hat.
Ja.
Ich empfand es halt nie als Punk.
Ja.
Hab dann irgendwann gehört, das ist not a Punkrock-Song, dachte, okay, aber warum treffen wir uns denn hier heute alle? Also ich stimme euch ja zu, aber wenn ihr mir jetzt noch sagt, dass das Wasser nass ist und
ist
man
so,
auf einem Sessel sitzt.
Als würde Helene Fischer singen, this is not a metal song.
Ja.
Nee, ich fand, also Rancid habe ich nie so richtig gedickt, ehrlich gesagt. Da habe ich mich nie so mit beschäftigt. Aber also diese Nummer,
aber ich glaube, Rancid dich auch nicht, weil du gedickt benutzt.
Operation Ivy fand ich ganz gut.
Ich war auch nie so richtig tief im Punk.
NoFX.
Muss man auch mal dazu sagen.
Ich war großer NoFX-Fan.
Ich hatte mal so eine Straight-Edge-Phase.
Ja.
Und habe so Hardcore-Bands gehört.
Was hast du für Hardcore-Bands gehört? Das wusste ich gar nicht. Wann hattest du denn eine Straight-Edge-Phase?
Also ich hatte keine Straight-Edge-Phase im Sinne, dass ich Straight-Edge war,
ja,
sondern dass ich mit so Leuten abgehangen habe,
ja,
und mich damit so beschäftigt habe,
so wie Ralf Kaspers,
weil ich es total interessant fand. Und dann war ich eine Zeit lang auf so ganz vielen Hardcore-Konzerten von so Berliner Hardcore-Bands.
Von welchen? Gorilla Biscuits?
Nee. Warte mal, wie hießen die? Under Siege zum Beispiel. Da war ich bei 3 oder 4 Konzerten.
Wow.
Und wie hieß denn die Band von dem... ein Freund von mir war in einer Hardcore-Band.
Ja.
Und bei dem war ich auch ein paar Mal auf einem Konzert. Die hatten auch CDs und so, also die waren eine richtige Band.
Und hast du auch so Ami-Hardcore gehört?
Ja, nicht so viel. Also dann immer so, also ich hatte dann vielleicht so 1, 2 so Sampler, die mir dann die Jungs so gemacht haben.
Ja.
Aber es war auch eine relativ kurze Phase. Also vielleicht ein Jahr oder so.
Okay, naja, schon lange noch, um sich ausgiebig damit zu beschäftigen.
Ja. Und ich war auf in Kreuzberg waren immer Konzerte. Ich war zum Beispiel im Wiener Blut.
Ah ja. Und im Wild at Heart waren, glaube ich, auch immer so Hardcore-Konzerte.
Ich glaube, ich meine Wild at Heart.
Ja.
Fällt mir gerade ein, in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, dass irgendwas damit nicht stimmt, aber W.I., also ich hatte irgendwie gerade so nur noch den Schriftzug vor Augen. Ja, im Wild at Heart.
Social Distortion. Sind Social Distortion Punk oder Hardcore?
Weiß ich nicht.
I Was Wrong. Einen der besten Lieder, finde ich.
Es hat mir aber irgendwie gefallen. Ich mochte diese Straight Edge. Weißt du, warum ich, glaube ich, diese Straight Edge Sache so mochte? Also ich hing da so mit ein paar Jungs zusammen, die halt keinen Alkohol getrunken haben, nicht gekifft haben und gar nicht so, ne?
Ja.
Weil ich denen irgendwie so, ich fühlte mich so wohl. Also ich wusste, hier passiert mir als Mädchen nichts.
Ja.
Weil hier irgendwie keiner ausschweift. Also alle steigern sich in die Musik rein. Das war ja alles sehr aufregend. Es wurde wahnsinnig viel getanzt.
Ja.
Aber alle waren sehr freundlich.
Ja.
Also irgendwie.
Ja. Ich hatte mal, lustigerweise hatte ich mal eine Freundin, die war auch Hardcore-Fan, ist auch immer ins Wild at Heart gegangen.
Ja, also, war ich das?
Nee, die hat in Neukölln gewohnt, wann war ich denn mit der zusammen? Ich glaube vor Stoke?
Sprich mal ins Mikro.
Ich überlege gerade, wann ich mit der zusammen war, irgendwann um Stoke rum ist es gewesen, also so 99, 98, 99.
Obwohl, nee, es war bei mir später, 2001 war nicht so viel später, aber.
Und die hat immer im Café Eisenstein, glaube ich, gearbeitet.
Und musste man das so aussprechen?
Na, ich überlege, weil ich habe es immer verwechselt mit Café Einstein, aber sie war im Café Eisenstein. Das ist da gegenüber von dem Kino an den Parkarkaden, in Treptower Park.
Ja.
Da ist so dieses Multiplex.
Ja.
Und da gegenüber, wo die Bushaltestelle ist, wo immer 1000 Leute stehen, da ist das Café Eisenstein. Da hat sie gearbeitet. Und die hatte den Namen ihres Ex-Freundes in die Unterlippe tätowiert. In.
Immer gut. Richtig straight edge auch.
Aber die war cool. Und Sabine hieß sie. Die war echt, die mochte ich total gerne. Und die war riesen Hardcore-Fan. Und zu der Zeit habe ich gerade 80er-Metal aufgearbeitet, als ich mit der zusammen war. Und deswegen habe ich mit der immer so Sachen gehört wie Saxon, Maiden, so na, wie hießen sie nochmal? Judas Priest und so.
Ja.
Solche Sachen musste die immer mit mir hören. Und wir hatten ein gemeinsames Pop-Lieblingslied. Das war Baby When You're Gone von Bryan Adams und Mel C.
Okay, das ist wirklich, da seid ihr wirklich in eine ganz andere Richtung losgerannt plötzlich.
Ein guter Song. Immer noch ein guter Song, finde ich.
Naja, der eine sagt so, der andere so, ne?
Ich sag so.
Naja,
und du sagst
gemerkt.
So, oder was?
Ich sag eher so, ja.
Aber
ich habe
ja
gerade ein Foto gefunden von Under Siege.
Ist ja lustig, dass du Straight Edge gehört hast, dass du Hardcore gehört hast.
Ja. Ich weiß auch nicht, ich fand es eine Zeit lang.
Du bist eine Frau voller Geheimnisse.
das war übrigens, kannst du dich an die Geschichte erinnern, wo ich mit einem Typen gesoffen habe?
Like.
Ja, ja, ich weiß, aber es geht weiter. Und dann bei einer Wette sein Schlagzeug gewonnen habe.
Ja, da kann ich mich erinnern.
Das war einer von den Typen.
Von Under Siege?
Nee, von Under Siege nicht, aber von der anderen Band. Ich komme halt leider nicht auf die Band, auf den Namen von seiner Band, weil die tatsächlich relativ bekannt waren sogar.
Ja.
Und ich komme aber gerade nicht darauf, wie die hießen.
Ich habe übrigens zuletzt mir eine sehr geile Hardcore-7-Inch schicken lassen von der Band Kampfsport aus Köln. Die haben eine 7-Inch gemacht, nur über Köln. Die heißt Black, ich glaube, Black Heart, Black Shirt, Black Föß. Die ist super. Die ist extrem gut.
Hardcore-Punk-Bands auf bandliste.de. Sehr lustig. Geordnet. Heieiei.
Heieiei. Es gab ja dann, Sick of It All waren ja eine sehr berühmte Hardcore-Band.
Ja, die kannte ich auch.
Und
aber
Life of Agony, die hatten auch so einen Riesenhit. Und ich glaube, der Sänger von Life of Agony, also früher, also ich glaube, das ist eine Transfrau, wenn mich alles täuscht. Ich glaube, der hat sich irgendwann geoutet oder sie und ist eine Transfrau.
Es gibt, hier steht auch Bad Religion in der Liste übrigens, aber es steht auch Fäkaltheater in der Liste.
Fäkaltheater. Ja. Sehr guter Bandname. Knochenfabrik, sehr gute deutsche Punkband, die gefallen mir auch gut.
Wo sollen wir mal zum Film kommen?
Wir kommen zum Film. Entschuldigt bitte, ihr seid das ist wirklich außergewöhnlich heute. Ihr seid das gar nicht gewöhnt, dass wir beide abschweifen und bei einem ganz anderen Thema landen als dem Film, den wir besprechen wollen.
Und ich wette, die Leute haben jetzt schon so ein paar Mal auf ihr Handy geguckt oder wo auch immer sie diesen Podcast hören und überlegt.
Ist das Wiederhören mal wie Haff?
Ja, ja. Haben wir zufällig aus Versehen irgendwie da jetzt einfach einen falschen Podcast geladen.
Sollen wir nicht mal eine Staffel Wir-Haft machen, wo wir einfach uns Platten vorspielen?
Auf keinen Fall.
Das wäre doch cool.
Das wäre überhaupt nicht cool.
Das wäre mega cool.
Das machst du mit Herm.
Ich fände es mega cool.
Mit mir?
Ja.
Wirklich?
Ja. Naja, wir überlegen, wir denken das nochmal durch, aber ich fände es irgendwie
aber
voll
warum?
Cool. Will man was anderes? Will man so ein bisschen.
Aber du bist doch immer so davon gestresst, dass ich nur so ein Best-of-Hörerin bin. Obwohl ich das übrigens nicht so sehe, liebe Hörerin. Aber für dich bin ich ja quasi, wenn du Musikfans bei Wish bestellst.
Aber, jetzt reicht's aber. Na, eben, das ist ja nur ebenso. Wirklich nicht. Das ist ja nur wirklich nicht so. Weil wenn ich Musikfans bei Wish bestelle, dann würdest du mir sagen, die Amigos sind die besten Songwriter des Universums. Das ist, wenn man Musikfans auf Wish bestellt oder so.
Okay.
Oder irgendwie so, wenn du sagst, nee, du musst bei den Onkels mal richtig hinhören. Sowas. Aber nicht deine Best-of-Vorliebe. Aber naja, wir kommen zu was ganz anderem, aber es geht heute auch viel Musik. Wir haben Highlander geguckt, den ersten Highlander, liebe Leute. Meine Güte, viele von euch werden jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ach, leck mich am Arsch, den gab's ja auch noch den Film. Wie lange ist das denn bitte schon her? So ähnlich geht's mir zumindest jedes Mal, wenn mir dieser Film wieder einfällt.
Ja.
Und es ist ein Film, der relativ ungewöhnlich in den Fortsetzungen nicht besser wurde.
Das muss man ehrlicherweise sagen.
Es wurde extrem weird. Also,
lasst uns mal gleich jetzt, ist doch jetzt, wir haben so viel zu besprechen jetzt.
Ja.
Also für mich wird das hier heute eine große Folge der Fragen. Ich hab an den Film so viele Fragen.
Ja.
Und ich habe eine große Hoffnung, dass du die mir beantworten kannst.
Mit Sicherheit.
Kannst. Ja. Das erstmal, also meine allererste Frage so als so eine Art, ich sag mal Regenschirmfrage über dem ganzen, über der ganzen Folge ist, war der Film so eine Art Kunstprojekt? Und da meine ich jetzt wirklich, wie er erzählt wurde, die Schnitte, die Entscheidung, was wohin zu schneiden, mit welcher Musik, aber auch die Entscheidung, sich gegen so eine, ich sag mal, rund anfühlende Erzählstruktur zu entscheiden. Und ich habe natürlich, ein bisschen Kritik im Päckchen, in der Tasche.
Da kommt was.
Aber ich habe auch die ein oder andere Bewunderung.
Ja, das ist einfach noch ein Lob.
Also lass es mich mal so sagen, ich habe den Film zum ersten Mal in meinem Leben gesehen.
Ja.
Und es war nicht so schlimm, wie ich dachte.
Ja.
Es war sehr viel merkwürdiger, als ich dachte.
Ja.
Und ich habe eine Menge Fragen. Die erste ist zum Beispiel,
Achso.
Nee, sag ruhig.
Ich wollte nur sagen, was ich vorweg schicken wollte, ist, also meine ersten Gefühle, nachdem ich ihn jetzt mal wieder gesehen habe, nämlich erstens.
Oh ja, genau. Hast du den quasi damals gesehen, oder?
Genau, ich habe den damals drauf. Irgendwer hat den, der lief früher immer auf RTL Plus. Und irgendwer hat den dann aufgenommen und haben ihn auf Video auch noch 1000 Mal geguckt. Mhm. Da war der auch krass geschnitten, also man sah überhaupt keine Köpfe fliegen oder so.
Ja.
Die Sachen wurden immer weggeschnitten. Man wusste aber immer, dass es darum geht. Das war so absurd. Also der war bestimmt eine Viertelstunde kürzer oder so in der RTL-Version.
Hätte ich heute auch gut mitleben können.
Aber der war für uns, für unseren kompletten Freundeskreis, für uns Jugendliche war das der.
Wie alt warst du da?
Also der Film ist von 85 und dann muss es aber schon, naja, es muss so, ich muss 14.
Aus dem Kino raus auf Videokassette ist
14 dann auch ein muss ich ungefähr gewesen sein. 14, 15 wahrscheinlich.
Naja, ist doch so das Alter, wo man sowas guckt, ne?
Und dann haben wir diesen Film gesehen und der hat uns alle so umgehauen, weil der so visionär, also heute kann ich das natürlich sagen, weil er so visionär war und so viele Sachen für damalige Verhältnisse anders gemacht hat, als wir das von Filmen kannten. Das hat uns einfach total weggeblasen.
Er macht's bis heute.
Und ich muss auch sagen, wir haben dann im Freundeskreis einer von uns, der von seinen Eltern immer so ein bisschen verwöhnt wurde und die dem irgendwie alles gekauft haben, was er haben wollte, der hatte eine geile Videokamera.
Den ihr natürlich aber auch für seine inneren Werte als Freund haben wolltet.
Und dann wollten wir auch so einen Film machen. Und deswegen gab es damals in Wesseling den legendären, ich glaube nie fertiggestellten Film Flachländer. In dem ich auch mitgespielt habe.
Nicht mal Flatländer, sondern wirklich Flachländer.
Flachländer. Zwar ein Mammutprojekt, das über mehrere Jahre, glaube ich, ging.
Aber weißt du was? Ich kann total nachvollziehen, warum man, wenn man diesen Film als Jugendlicher guckt, denkt, ich kann auch Filme machen.
Ja. Moment mal, das ist aber jetzt ein vergiftetes Lob.
Ja, ist es auch, weil es so doll sich nach so einer, also für mich hat sich der Film überhaupt nicht angeguckt wie ein zusammengehörender Film, sondern wie so ein wilder Zusammenschnitt von einfach einzelnen Szenen, die auch nichts miteinander zu tun haben. Ja. Also schon irgendwie, aber wie so, wir machen hier mal 3 Minuten und da 2 Minuten und hier 1 Minute, dann treffen wir uns einen Monat später auf irgendeinem Feld und drehen wieder was und das schneide ich dann mit Musik aneinander. Also die Schnitte und die unterschiedlichen Szenen waren so offensichtlich, dass ich total verstehe, dass man, wenn man den als Kind guckt, denkt, ah, so geht Film machen. Also, ich sag jetzt mal, wenn man einen Film hat, der jetzt nicht so hin und her springt, auch mit diesen Flashbacks und alles so ein bisschen runder ist, dann beim Gucken hat man die Schnitte, finde ich, nicht so aktiv auf dem Schirm, sondern man kriegt so eine Geschichte erzählt und wir gehen mit dem Protagonisten quasi in den, wo guckst du hin? Alles okay?
Ich höre dir zu.
Ich, kurze Anmerkung der Redaktion, jetzt hat gerade aufs Aufnahmegerät geguckt und ich dachte vielleicht sieht er da irgendwas.
Ich habe auf dein Knie geguckt, weil ich so träume und dir gleichzeitig intensiv zuhöre.
Dann ist gut. Dass ich so hier, ich kann es gar nicht so richtig erklären, aber nehmen wir mal an, ach man, mir fällt jetzt auch kein Filmbeispiel ein, also wirklich jeder andere Film, da fallen einem die Schnitte, natürlich sieht man die Schnitte, ich sag jetzt nicht, das ist so ein One-Shot, aber die fallen einem irgendwie nicht auf, weil einem einfach die Geschichte erzählt wird, man ist die ganze Zeit mit den gleichen Leuten da. Hier ist es wirklich irgendwie Gasse, bäm, krasser Schnitt, Highlands im 15. Jahrhundert, bäm, krasser Schnitt, also weißt du, und teilweise auch das Gefühl, dass die auch überhaupt nicht wie nennt man das, also quasi aneinander gedacht wurden, sondern wirklich so als wie so einzelne kleine Filmchen und am Ende ergeben die ein großes Ganzes. Aber ich kann total nachvollziehen, wie man danach denkt, ach geil, wir gehen 3 Minuten auf die Wiese und dann 5 Minuten in den Wald und dann gehen wir zu unseren Eltern ins Wohnzimmer, dann legen wir irgendwie krasse 80s-Musik drunter und dann ist das ein Film. Weil mir kommt es wirklich vor wie so ein aus Scherben zusammengestückeltes Kunstprojekt, was am Ende einigermaßen funktioniert, übrigens überraschenderweise. Aber auch ganz oft habe ich das Gefühl, dass Szenenwechsel, also inhaltlich vor allem jetzt, wir reden nachher noch über die genialen Schnittübergänge, aber dass Szenenwechsel gar nicht dazu da waren, mir rund eine Geschichte durchzuerzählen, sondern möglichst irgendwie entweder einen krassen Kontrast oder irgendwie provokativ oder irgendwie einfach immer doll zu sein.
Ja.
Und dann war auch jede Szene, in jeder Szene, also nee, nicht in jeder, aber in vielen Szenen war, finde ich, die Kameraarbeit so offensichtlich.
Ja.
Also dass ich eigentlich rausgeholt wurde aus der Geschichte, weil die Kamerafahrt oder so besonders war, dass ich an die Kamera gedacht habe.
Ja.
Also, dass mir die Kamera aufgefallen ist. Ja. Und das ist so oft und all diese Dinge zusammen, kann ich mir vorstellen, dass man als Jugendlicher guckt und plötzlich so das Gefühl kriegt, zu verstehen, wie Film machen geht. Weil es so in dem Film so offensichtlich ist.
Aber bist du sicher, dass du jetzt über Highlander gesprochen hast, nicht über Drive? Alles, was du in den letzten 5 Minuten gesagt hast, passt alles auf Drive.
Ja.
Nee, aber ich will, also jetzt
nee,
mal,
dann
jetzt
stimmt.
Mal ernst. Nee,
ich habe Drive nicht gesehen.
Ich stimme dir da auf eine gewisse Art zu, auf eine andere Art widerspreche ich dir vehement.
Aber das
ja,
ist im Prinzip die Basis unserer Ehe.
Also erstmal das. Ja, es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Regie-slash-Kamera-Nerd-Film. Also das war uns als Kindern übrigens auch schon super bewusst, dass das eine technische Neuheit ist und eine technische Besonderheit, wie die Kamera schon in der ersten Szene über diesen Wrestling-Ring fliegt und
fand
dann
ich,
auf seinem Gesicht
ich,
landet.
Das ist übrigens eine meiner Positivnotizen. Ich mochte diese Kamerafahrt sehr.
Ja, und es wird ja auch, der ganze Film wird extrem weitwinklig aufgenommen. Alle sind immer so, man sieht immer fast 260 Grad der Szenerie, also man guckt quasi in jedem Schwenk gleich um die Ecke mit, irgendwie weil das Weitwinkel so groß eingestellt ist und so viel Bildinformationen immer zu sehen ist. Das ist sehr ungewöhnlich, auch so für unsere Augen völlig ungewohnt so zu erzählen und es kann, glaube ich, schnell so dieser Random-Eindruck entstehen, den du irgendwie gerade so ein bisschen beschrieben hast. Aber gleichzeitig finde ich, dass dieser Film ein sehr frühes Beispiel ist für nonlineares Erzählen, das trotzdem funktioniert. Ich springe zwischen den Zeiten hin und her und check aber trotzdem immer, warum und wo wir gerade sind und was mir gerade erzählt wird und worum es geht. Und immer wird auch die Handlung vorangetrieben durch alles, was mir erzählt wird, weil die Charaktere, also das Character Building, World Building und so weiter. Also das ist, ich finde das in seiner Non-Linearität, also wenn mir das alles quasi linear erzählt worden wäre, wäre das ein 1000-mal langweiligerer Film gewesen, wenn ich in den Highlands angefangen hätte und dann über den Zweiten Weltkrieg im heutigen New York oder im 80er New York gelandet wäre. Das wäre mega boring gewesen und dadurch, dass der das eben nicht gemacht hat, sondern gesagt hat, ich kann einfach hin und her springen, was zu der Zeit im Film ungewöhnlich war, das ist, ich glaube auch danach, dass erstmal keine mehr macht, dann ist uns das erst wieder bei Pulp Fiction aufgefallen, dass man nicht linear auf dem Zeitstrahl bleiben muss, linear, das ist schon, schon was Besonderes und das finde ich, wenn ich den jetzt so sehe, mit meinen alten Augen, immer noch eine sehr wagemutige, also es ist im Grunde genommen macht der Film das, was der Horrorfilm schon immer gemacht hat, weil der Genrefilm, der Horrorfilm war ja schon immer ein Inkubator für filmische Innovationen, im Grunde genommen, die dann über den Horrorfilm erst im normalen Kino gelandet sind. Bestes, ganz einfaches Beispiel, Evil Dead, ich glaube, der erste Evil Dead ist 81 oder so, da gibt's ja diese Kamera durch den Wald, da haben die ja die Kamera auf so ein Gestell geschnallt und sind so durch den Wald gelaufen, haben das dann schneller laufen lassen, dadurch hat man diese creepy Waldbodenkamera und so. Das war so eine Art Steadicam-Vorgänger, woraufhin die dann auch weiterentwickelt wurde. Also das war so eine Art Inspiration auch für Steadicams und dieses, was man jetzt heutzutage oder was in den 90ern viel benutzt wurde, wenn Kameras wie durch Räume fliegen und so. Und so hat der Horrorfilm schon immer neue Schnittideen gehabt, neue Erzählebenen und Highlander schrappt ja sehr eng am Genrefilm und ist ja auf eine Art Grusel, Fantasy.
Irgendwann musst du mir mal erklären, was ein Genrefilm ist.
Naja, also eben ein Genre, meistens, wenn man vom Genrefilm spricht, spricht man vom Horrorfilm, aber es gibt ja auch im Horrorfilm nochmal Genreunterteilungen und so.
Also, weil du verstehst
ein
die Verwirrung.
Ein Themenfilm,
ne?
Sozusagen.
Aber du verstehst die Verwirrung, weil jeder Film hat ja ein Genre. Es gibt ja Genre romantische Komödie.
Ja, aber das Drama zum Beispiel ist viel allgemeiner in seiner Erzählung, als es ein Genrefilm ist. Also,
ich google mal Genrefilm. Weil wir hatten diese Diskussion letztens schon mal.
Ja.
Und da habe ich es auch schon nicht ganz verstanden.
Ja. Ja, es ist halt, weißt du, wenn man in der Filmhochschule immer mit solchen Begriffen hantiert.
Ich weiß, aber.
Dann wird man betriebsblind.
Aber deswegen meine ich ja, ich hole dich da raus, verstehst du? Ich will, dass du wieder mit den normalen Menschen kommunizieren kannst, Nils.
Also auf jeden Fall.
Vom Genrefilm, pass auf, vom Genrefilm spricht man, wenn der Begriff des Genres eine aktivere Rolle in der Produktion und im Konsum spielt. Genrefilme sollen also durch die Verwendung beliebter Erzählformen, Themen und so weiter in erster Linie kommerziellen Erfolg haben. Okay.
Naja, ja, klar. Also.
Ja.
Ja.
Okay, Leute, lasst uns jetzt, das wird, ist, also. Ja,
so, also auf jeden Fall ist der, ist immer noch, wenn man ihn von heute aus betrachtet, ein überraschend innovativer Film gewesen.
Ich finde, ist auch gar nicht so schlecht und ich stimme dir auch zu, dass, also was ich jetzt zum Beispiel nicht sagen wollte, ist, dass dieses Hin- und Herspringen und nicht zusammenpassende,
ja,
damit meine ich nicht unbedingt die Nicht-Linearität.
Ja.
Weil ich finde zum Beispiel, dass das bei Pulp Fiction ist, fand ich es nicht so, vielleicht ist es da auch schon so ein bisschen, vielleicht hat er noch so ein bisschen experimentiert,
ja, ja,
weil ich fand manchmal einfach dieses Hin- und Hergespringe zu doll und dann auch plötzlich mit diesem, dass wir da plötzlich im 18. Jahrhundert waren und so, also das war mir alles zu random auch manchmal zwischendurch, ja, und hat auch die Story ja nicht vorangebracht, aber, aber natürlich stimme ich dir zu, dass man es immer, dass man es immer gut verstanden hat, was gerade passiert, also dass quasi auch parallel die Origin-Story von McLeod, ja, erzählt wurde, versus was er gerade im New York der Jetztzeit im Prinzip damals, ich glaube in den 80ern war das, ja, ne, gemacht, ja, hat. Das fand ich auch cool. Also ich mochte auch seine Origin-Story zu sehen.
Ja.
Wobei man auch sagen muss, Origin, weil nicht ganz klar wurde, wann und warum er denn jetzt einer von denen wurde und was ich zum Beispiel heute gelernt habe,
ja,
ist, dass Highlander seine persönliche Bezeichnung war. Ich dachte quasi, diese Gattung an,
ja,
Unsterblichen, die heißen alle Highlander.
Ja.
Aber das ist, weil er aus den Highlands kommt.
Na.
Das war für mich vorhin tatsächlich ein kleiner Mindblow. Weil ich dachte, die heißen halt so,
ja, ja,
weißt du?
Ja, gut, dass ich aus dem Rheinland komme, sonst hieß der Film Rheinländer, das wäre irgendwie so kein cooler Titel.
Also es gibt verschiedene Orte, aus denen man nicht kommen will, wenn hinten das Wort Länder rangehangen wird. Was mich tatsächlich sehr verärgert hat bei dem Film,
ja,
und das hat mich wirklich auch rausgeholt, so habe ich mich geärgert,
ja,
ist das Gesicht des Hauptdarstellers.
Christopher Lambert.
Dieses Dumpfe und Tumbe vor sich hinstarren. Offensichtlich hat er als Kind, vielleicht hat er auch eine schlimme Krankheit, ich will ihm da gar nicht, aber er hat nie gelernt, wie man durch die Nase atmet. Er muss immer den Mund halb offen haben. Und ich weiß nicht, ob das eine Choice war und er ist ein sehr guter Actor und hat sich dafür entschieden, als so tumber, vor sich hinstarrender Mensch,
ja,
quasi zu spielen. Das,
ja,
war ja auch bei der Origin-Story schon,
ja,
aber auch später. Und das hat mich richtig verrückt gemacht, weil sein Gesicht auch mit diesen ganz kleinen Augen, die so fast weg, also und das, ich habe den überhaupt nicht als Person wahrgenommen. Also ich finde auch, der hat in dem Film überhaupt kein Charisma.
Ja.
Das ist einfach nur so ein tummer Typ, der so vor sich hin starrt, nie so richtig was sagt, was sicher an der Trivia hängt, dass als der Vertrag unterschrieben war und am ersten Drehtag alle am Set erschienen, sind die Produzenten fast ausgeflippt, als sie erfahren haben, dass er kein Englisch kann. Wo ich auch so denke, es muss doch in dem Bereich zwischen, wir haben Bock auf diesen Schauspieler zu erster Tag am Set mal einen Moment gegeben haben,
ja,
wo Sprache irgendwie angesprochen wird. So war es aber nicht.
Ja.
Und deswegen. Und ich weiß nicht, ob das deswegen die Wahl war, dass er so wenig Lines hatte.
Ja.
Aber am Anfang dachte man ja, vielleicht ist er einfach, spricht er nicht mehr.
Ja.
Sondern starrt nur noch so dumm vor sich hin. Und auch dieses Starren war irgendwie so leer. Und das hat mich echt mega genervt. Und ich schiebe es auf jeden Fall dem Schauspieler in die Schuhe.
Ja.
Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das geplant war.
Ja.
Weil er wirkt so ein bisschen wie manchmal so die Helfer von so Bösewichten dargestellt werden, weißt du, dieses ganz Tumbe.
Ja.
So Kronk bei Ein Königreich für ein Lama zum Beispiel,
ja,
oder so. Und ich, deswegen hat dieser Hauptcharakter für mich nichts getan. Ich mochte Heather, ich mochte, wie heißt sie, Brenda. Ich fand den Bösewicht, der war ein cooler Bösewicht. Sean,
ja,
Connery war irgendwie witzig.
Ramirez.
Ja, Ramirez, aber er war einfach nur stumpf.
Ja.
Und das hat mich richtig gestört und auch geärgert.
Ich habe mal wieder festgestellt, wie cool ich Christopher Lambert finde.
Okay, wow. Naja.
Also erstmal sein Style, ich meine, da kann er nichts
für. Wir können ja auch
Kostüm.
Nicht für immer zusammenbleiben.
Hey.
Doch, wir bleiben.
Ich finde seinen Style zu New Yorker Zeiten mega cool. Diese Essex-Turnschuhe, diese Jeans zusammen mit dem Trenchcoat.
Nee, absolut
sieht
furchtbar.
Einfach mega cool aus.
Nee, es sieht so schlimm aus.
Ich hoffe,
aus.
Dass dieser Style ganz schnell wiederkommt.
Sieht auch bei ihm so aus wie Liebling. Ich habe den Highlander geschrumpft.
Nee, es sieht so cool aus, weil er auch immer, denn er steht auch immer so breitbeinig, wenn er so kämpft und so. Und dadurch kriegt das Outfit nochmal so eine Coolness.
Aber dieser Trenchcoat hängt auch an ihm wie so ein Lappen. Der ist überhaupt nicht seine Größe. Ja,
so wie ein Trenchcoat hängen muss. Ich finde es total, ich finde den Style
mega gut in dem Film. Ich hoffe wirklich, dass das nicht passiert.
Ich habe mal von meinem Bruder einen Trenchcoat bekommen. Muss auch ungefähr so in der Zeit 14, 15 gewesen sein. Und habe gedacht, oh cool, den ziehe ich jetzt mal an. Dann habe ich den angezogen und dann hatte ich, glaube ich, sogar irgendwie mal die Haare ein bisschen toupiert oder so oder mir irgendwie so Kajal unter die Augen gemacht oder so, weil ich so ein großer Bela B-Fan war. Weil auch der Style von Bela, ich hatte damals auch ohne Ende Totenkopfringe und Jack Daniels Shirt und immer so Tücher mit irgendwelchen Totenköpfen oder was auch immer drauf, so Piratentücher und so. Ich fand, für mich war Bela B einfach Style-Icon Number One. Und dann bin ich so mit dem Trenchcoat.
Oh nein, das ist diese traurige Geschichte, die hast du auch hier schon mal erzählt.
Ach, hab ich
hier
schon erzählt, ja.
Aber erzähl sie ruhig nochmal.
Nee, aber wenn ich
sie schon, dann
habe ich
sie
letztes Mal wahrscheinlich erst erzählt, dann erzähl ich sie jetzt nicht nochmal.
Nee, ist aber schon eine Weile her.
Nee, so lange kann das nicht her sein. Habe ich jetzt vor kurzem erzählt, ist mir so kurzem wieder eingefallen, die Geschichte.
Ja.
Aber deswegen war Trenchcoat, deswegen werde ich auch nie wieder einen Trenchcoat anziehen. Weil ich
ja, aber jetzt musst du schon für die paar HörerInnen erzählen, die
ja,
nicht,
ich hatte mal einen Trenchcoat an, dann wollten mich vielleicht verprügeln. Als Jugendlicher in Wesseling.
Und das ist natürlich der einzige Grund, warum ich nicht will, dass du so rausgehst.
Aber ich finde, dass Christopher Lambert sehr, sehr cool aussieht. Mir sind auch sofort wieder alle seine Filme eingefallen.
Die Frisur ist doch furchtbar.
Mir sind alle seine Filme wieder eingefallen. Subway, dieser supergeile Luc Besson-Film in der Metro von Paris, wo quasi in der Metro von Paris so eine unterirdische Stadt nochmal ist und so. Unfassbar guter Film. Night Moves, wo so ein Schachgenie ist, auch ein supergeiler Film. Der hat ein paar geile Dinger gemacht.
Ich hoffe, er hat noch zwei andere Gesichtsausdrücke drauf.
Der hat auch noch, ja, ich meine, dann hat er das. Würde,
aber findest du das nicht? Dass das hier
ich
in dem Film so
cool
war.
Aus. Ich finde, aber es kann auch jugendliche Verklärtheit sein, mit der ich das.
Also,
sehe.
Weil, wie gesagt, also ich möchte jetzt auch nochmal, wir haben noch nicht über meine Lieblingsszene gesprochen. Es gab eine Szene in dem Film, die fand ich richtig Hammer.
Ja.
Und ganz unironisch.
Ja.
Aber sein Gesicht gehört da gar nicht dazu.
Ich meine, er hat ja auch was deine Theorie sozusagen, was auf deine Theorie einzahlen würde. Er hat ja dann, ich glaube, einer der nächsten Filme, den er gemacht hat, war Greystoke, wo er Tarzan spielt, der nicht sprechen kann.
Nee, das war davor. Deswegen wurde er hierfür gebucht.
Ah,
ja.
Ich dachte, Greystoke wäre dann
noch. Und deswegen
gewesen.
Ist es Ihnen nicht aufgefallen. Leute, Kommunikation ist alles.
Ja, das ist
übrigens eine sehr merkwürdige Trivia, die ich niedlich finde und aber auch extrem merkwürdig, die ich über den Film gelesen habe, ist, dass der Crew hat es so viel Spaß gemacht, diesen Film zu machen, dass sie noch weitere Szenen am Ende gedreht haben für umsonst ohne Bezahlung.
Oh.
Ja, aber das ist auch.
Crew Love is True Love.
Ja, aber das ist ein bisschen absurd auch, oder? Findest du nicht?
Ich weiß gar nicht, müssen wir eigentlich mal kurz die Leute reinholen, was es geht? Also, kennt jeder Highlander oder kennen die Leute Highlander nicht oder so?
Leute, guckt es euch an.
Also, es ist einfach so ein, es ist ein Stamm von Schotten, glaube ich, ne? Sind es Schotten? Ja, das soll noch Schotten sein, oder nicht?
Also, am Anfang meinst du?
Ja, also die MacLeods und so, das sind doch schottische Clans.
Ja. Ja. Aber die Highlander sind nicht alle Schotten. Also, nur der Highlander. Wie heißen,
ist natürlich
denn
kein Schotte.
Wie heißen denn die Unsterblichen?
Die Unsterblichen wahrscheinlich einfach.
Ich habe so viele Fragen.
Ja, also es gibt diese Typen aus, also MacLeod, eben unser Hauptprotagonist, ist aus einem schottischen Clan.
Ich glaube sogar die MacLeods.
Der MacLeod-Clan. Und der ist unsterblich. Und es gibt noch einige andere, die unsterblich sind. Schwertkämpfer, die unsterblich sind. Aber wenn sie jemandem den Kopf abschlagen, dann stirbt er und sie bekommen dessen Energie.
Ich glaube aber nur untereinander. Können die sich, wenn die sich untereinander
naja, genau,
die Köpfe
ja, genau. abschlagen. Und der Highlander, der.
Also sie sind unsterblich, es sei denn, sie schlagen sich untereinander die Köpfe ab.
Genau. Und und das ist sozusagen die Ausgangssituation und wir erleben eben den Weg von Connor MacLeod, der ein Highlander ist und wie er sozusagen das erst damals in den schottischen Highlands lernt, dass er unsterblich ist und dann
auch so fies von seinem Dorf vertrieben wird.
Aus seinem
also
Dorf
weil er
nicht,
nämlich
genau.
im im Kampf eine vermeintlich tödliche Wunde, also ein Clan-Kampf, eine vermeintlich tödliche Wunde gibt und trotzdem am nächsten Tag wieder steht. Und sein ganzer Clan denkt dann, er ist vom Teufel besessen und verjagt ihn. Und das fand ich sehr traurig, weil ja, das waren Menschen, also man hat es vorher in anderen Szenen gesehen, das war seine Familie, die haben sich alle gern gehabt, die waren lustig miteinander, er hatte eine Frau und einen Vater und so.
Ja, da habe ich sogar eine Notiz über seine Frau.
Ja.
Da habe ich nämlich geschrieben, das fand ich eine extrem überraschende Wandlung. Wo habe ich es denn hier stehen? Warte mal. Von Horny zu verbrennt ihn.
Ja. Ja, ja, es gab dann welche, die haben gesagt, vertreibt ihn, aber sie wollte direkt, dass er auf jeden Fall verbrannt wird.
Sie war erst mega scharf auf ihn, dann wollte sie, dass er verbrannt wird. So.
Aber ich glaube, das ist so ein bisschen bis heute zum Glück nicht mehr mit Verbrennen, aber ähnlichen gesellschaftlichen anderen Methoden, Leute, die anders sind, ne? Das ist immer,
ja,
da hat der Mob immer ein Problem.
Das stimmt. Und in unterschiedlichen Gesellschaften ist es unterschiedlich schlimm ausgeprägt. Ich habe erst heute gelesen, dass in Ungarn die LGBTQ-Szene, Menschen irgendwie sagen, wir sind jetzt gerade Staatsfeind Nummer 1.
Ja,
das
furchtbar.
Muss man sich ja vorstellen.
Und das stimmt
krass,
auch.
Ne? Und in Polen und so, das ist ja echt so gruselig. Ja. Naja.
Auf jeden Fall, und was mir am Ende aber so, was ich ganz traurig fand, als er dann zum Glück setzt sich der Stammesälteste Angus durch und sagt, hau ab,
ja,
also Exil,
ja,
anstatt ihn umzubringen. Zum Schluss zwinkert er ihn nochmal zu, weil er so weiß, ich muss jetzt hier halt mitmachen, ne? Ich ja, muss das Dorf weiter anführen. Ja. Alle wollen halt, dass du gehst. Aber das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen.
Na,
das fand
es
ich
gibt
sehr
sowieso, ich hab sogar einmal fast geweint heute.
Wobei?
Als ich
welche
kam.
Szene?
Es gibt, also er haut aus dem Dorf ab und so. Wir sehen das immer alles parallel zu seiner Zeit heute in New York, weil es jetzt aufs Finale hinausläuft. Nur noch 2-3 Highlander sind übrig oder Kämpfer sind übrig. Und dann ist klar, dass bald nur noch einer alleine existiert. So, und das ist sozusagen immer der Aufhänger. Und wir sehen dann immer in der Vergangenheit so seine Historie erzählt. Und er hat dann eine Frau, er lebt dann mit ihr sozusagen sehr eremitisch, erst in einem kleinen Turm, der wird im Kampf zerstört und dann lebt er mit ihr in einer kleinen Hütte vor dem Turm. Heather heißt die und man merkt wirklich, dass er wahnsinnig verliebt ist in sie.
Ja,
und,
die ist auch süß.
Die beiden leben zusammen und dann gibt es so eine Montagesequenz, die große Heather-Sequenz, zu der dann sogar Who Wants to Live Forever? Man muss dazu wissen, der ganze Soundtrack von dem Film ist von Queen, alles Queen-Songs. Und dann läuft Who Wants to Live Forever. Und während der Song läuft, sehen wir eine Montagesequenz, in der Heather immer älter wird und er halt einfach natürlich, da er unsterblich ist, immer im gleichen Alter bleibt. Und sie dann irgendwann am Sterbebett in seinem Schoß liegt und er ihr nochmal erzählt, wie er irgendwie mit ihr über die Wiesen läuft und wie sie irgendwie zusammen den Berg hochrennen in der Natur und dann schläft sie sozusagen so auf seinem Schoß ein und das ergreift mich ja sogar jetzt, wenn ich es nochmal wieder erzähle, weil ich das sehr, sehr rührend fand. Zusammen mit diesem Song Who Wants to Live Forever,
ja,
war das sehr, 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 sehr
total
ergreifend.
Man denkt auch dann immer, also ich an dich und du vielleicht an mich oder so, ja, wie furchtbar das wäre, sich so zu verabschieden.
Ja, total.
Irgendwann steht uns das bevor, aber das ist in einem anderen Universum.
Ja.
Wir werden für immer leben. Hier steht übrigens, ich habe noch mal ganz kurz in Wikipedia geguckt,
ja,
weil ich glaube, das weißt du oder eventuell auch nicht, aber mich hat es jetzt mal interessiert. Mit dem ersten gewaltsamen Tod wird die Unsterblichkeit bei diesen Auserwählten wirksam erst.
Also in dem Moment, wo Kugan ihn in der Schlacht
wird er
tötet,
erst zum Unsterblichen, ja, oder wird sozusagen, also es gibt einige wenige Auserwählte und erst in dem ersten Moment, wo sie sterben eigentlich,
ja,
wird das wirksam. Also okay, egal in welchem Alter sie dann sind, das ist das, in dem sie bleiben.
Ja, verstehe.
Und dann altern sie nicht mehr, können keine Kinder mehr zeugen und nur durch Enthauptung getötet werden. Wobei hier auch nicht steht, nur durch Enthauptung der anderen Unsterblichen, sondern die werden hier auch einfach die Unsterblichen genannt.
Sein Hauptantagonist ist auf jeden Fall Kugan, ein wahnsinniger Evil Overlord, der unbedingt der letzte Überlebende sein will und deswegen quasi alle auf dem Weg niedermetzelt, die sich ihm entgegenstellen und der wahnsinnig brutal ist und grobschlächtig und groß und der sehr lustig. Man muss bedenken, der Film ist Mitte 80er Jahre. Irgendwann erklärt Ramirez, der wird gespielt von Sean Connery, ist ein spanischer Schwertkämpfer, der Conor McLeod trainiert.
Und schon, was ich auch cool fand, 2500 Jahre alt.
Wir haben diesen Film uns geguckt wegen Sean Connery, sozusagen als Tribut heute, oder?
Genau. Ja. Das ist im Prinzip unsere Bond-Reihe.
Genau. Und Sean Connery trainiert ihn. Und man muss also sagen, der Film ist von 85. Sean Connery war eigentlich, muss man mal ehrlicherweise gestehen, zeitlebens alt.
Ja.
War einfach nach Bond war der einfach in allen Filmen
total
noch alt.
Es gibt, glaube ich, einen
so
Bond-Film, wo er nicht alt aussieht. Ja. Und dann ist er alt.
Ja, er ist einfach immer alt. It's so crazy.
Weißt du, was mein erster Sean Connery-Film war?
Nee.
Der mit Catherine Zeta-Jones.
Ach was. Mhm. Diese Falle oder was Geheimnis? Nee.
Ja, ja, irgendwie sowas.
Ja, ja, ja. So, das war
wo,
der
wo
erste
er so ein
Meister-Einbrecher
ist und sie auch und sie bei ihm lernt, glaube ich, oder?
Ja.
Also mein erster bewusster Sean Connery-Film. Und weil ich den immer im Kopf hatte, wenn Leute mir danach erzählt haben, also das war schon in den 90ern, glaube ich.
Ja, ja. Verlockende Falle.
Verlockende Falle, genau. Wenn Leute dann immer wieder gesagt haben, was für ein heißer Typ Sean Connery ist, weil für mich war der einfach immer dieser Opa, der ihr was, und sie ist ja auch nicht ihr Love Interest.
Ich finde es krass, dass eigentlich sein letzter Film, habe ich immer das Gefühl, war die Liga der ungewöhnlichen Gentlemen.
Also war es nicht.
Und wenn das
immer
dein Vermächtnis ist, ist irgendwie scheiße.
Den gucken wir auch noch.
Ja.
Der eignet sich sehr gut. Den gucken wir, weißt du was, den gucken wir in 2 Wochen.
Okay.
Die Liga der ungewöhnlichen Gentlemen, Leute, könnt ihr euch schon mal reinfahren.
Also, auf jeden Fall. Der ist eben so sein Trainer und Mentor, kann man sagen und so. Da gibt es auch eine sehr schöne Rocky-eske Trainingssequenz, in der er Conor McLeod das Schwertkämpfen beibringt und sie mal auf so Bergen stehen, dazu irgendwie so geile Musik und so. Gefällt mir auch extrem gut. Und naja, und Coogan ist eben ist der Antagonist. Und der, muss man sagen, das hast du ja gerade eben auch schon angemerkt, ist so ein super Antagonist, finde ich. Das ist ja so, damit steht und fällt, haben wir ja schon bei Sonic gesagt. Und hier ist der auch, ist der total geil. Ich finde Coogan, auch ein Schauspieler, von dem man irgendwie nichts mehr so richtig wahrgenommen hat, wahrscheinlich auch, weil er so ein bisschen grob schlecht ist. Achso, genau, was ich sagen wollte, das Lustige. Wir sind Mitte der 80er Jahre, in der dieser Film produziert wurde. Deswegen wird irgendwann mal erzählt, Ramirez erzählt das Conor McLeod, weil er sagt, wer ist dieser Coogan, wo kommt der her? Und dann erklärt ihm Ramirez, ja, er kommt von einem russischen Clan. Also selbst in diesem Film, der so history-mäßig sein will und zur Historie spielt, bedienen wir Full Power die kalte Krieg-Klischees mit den bösen Russen und den guten Amerikanern auf der anderen Seite und so.
Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen war wirklich sein letzter Film.
Ja.
Wirklich?
Ja.
Warum denn aber eigentlich?
Na, warum, weiß ich nicht, aber du hast mir jetzt gerade gar nicht zugehört, ne?
Nicht so richtig, aber doch so mit einem halben Ohr. Sag mal nochmal, worum ging's?
Also,
nee, du musst es nicht nochmal komplett wiederholen. Ich krieg's wieder zusammengestellt.
Ich fand's witzig, weil es ein Mitte-80er-Film ist, dass Coogan der Böse ist, weil
er
Russe ist,
ja,
quasi.
Ja, ja, genau. Habe ich vorhin auch gedacht, als Sean Connery da erzählt, dass er auf dem See gehört einer russischen irgendwie.
Der hat
irgendwie
russisches,
dachte,
was hat er gesagt? Russisches, schönes Land oder irgendwie sowas. Ganz komisch.
Ja, ja, klar. Aber es ist ja auch immer so. Das ist ja, was später dann die Klingonen waren. Immer dieses Grobschlächtige ist immer so russisch.
Ja, aber
also
das ist
in
dann
den
auch 80ern,
wirklich, 90ern. So.
Dass sie ihn dann wirklich auch russisch benennen, sozusagen.
Ja, ja.
Nur damit man dieses.
Der war wohl übrigens so ein bisschen method-acterig unterwegs. Und es gab am Set Leute, die sich geweigert haben, in seine Garderobe zu gehen oder ihn Sachen zu fragen.
Clancy Brown, der Coogan-Darsteller.
Ja.
Das Schönste ist, das muss man ja wirklich sagen, es gibt ja ikonografische Szenen in der Filmgeschichte. Und
die ich übrigens kannte. Und nicht wusste, dass die aus dem Film hier waren.
Und eine davon ist definitiv, die gerne vergessen wird, wenn so die besten Szenen aller Zeiten wie so I See Dead People aufgezählt werden oder so. Aber da in diese Liga gehört für mich eindeutig die Szene, in der die Tür von Coogans Hotelzimmer aufgeht und da steht eine Prostituierte und die sagt, hi, ich bin Candy. Und Coogan sagt nur, natürlich bist du das. Das ist
of course
beste,
you are.
Die beste, eine der besten Dialoge auch der Filmgeschichte.
Soll ich dir meine große Enttäuschung in dem Film sagen? Abgesehen von der Wahrheit, dass Christopher Lambert nicht durch die Nase atmen kann. Ist diese wunderschöne Aussicht auf New York, die sein Apartment hat, die wir beide sehr mochten, sind einfach, ist ein großgezogenes Foto, was so geschnitten wurde, dass es in diese kleinen Fensterräume
so
passt.
Aber man sieht doch, dass das alles der Kulisse ist und so.
Ich dachte, das ist der Ausblick.
Ja.
Naja. Ich dachte, in den 90ern konnte man zum Film noch was mieten, wo man einen guten Ausblick hat.
Ja, das waren die 80er. Da war es alles
anders. Die 80er. Naja, noch eher. Ich dachte, jetzt kann man sich das halt nicht mehr leisten.
Ich fand es witzig, dass sie kämpfen ja auf dem Logo der Silver, ich weiß nicht, wie sie heißen, Silver Cup Studios, glaube ich.
Genau.
In Queens. Und da wurde der Film auch gedreht. Also so richtig, man sieht auch dieses Silver Cup Logo riesengroß, an dem sie dann kämpfen. Also so, okay, Leute, mir fällt jetzt wirklich kein, der Location Scout so, Leute, ich habe Feierabend, mir fällt nichts mehr ein.
Alles,
macht's
was
doch
ich,
hier.
Alles, was ich von hier aus sehen kann, ist. Also ich will ein paar Sachen. Wir gehen ja sowieso nicht chronologisch. Ich möchte ein paar einzelne Szenen kurz, zumindest lobend und oder verwirrend erwähnen.
Okay.
Eine eher verwirrende Sache war, dass der erste Unsterbliche, mit dem McCloud im Parkhaus kämpft, als Sondermove Flickflacks hat. und man kriegt ja so das Gefühl, dass diese ganzen Unsterblichen, jeder hat so eine Persönlichkeit und ist irgendwie so eine Sache.
Ja.
Und der Typ im Parkhaus war offensichtlich die Persönlichkeit Steuerberater, weil der hatte halt so Anzug und so eine Brille und war irgendwie, oder nicht Steuerberater, eher so Agent.
Ja, genau.
So.
Ja.
Und da waren halt die Flickflacks sehr verwirrend. Also wenn das irgendwie, man hätte ja auch, das wäre jetzt auch so typisch 80er gewesen, als Persönlichkeit so, keine Ahnung, Hip-Hop-Typ oder so, weißt du, so irgendwie Straßen, was weiß ich, aber so Street Kid oder so, dann wären so Flickflacks auch passend gewesen, aber das mit dem Typen im Anzug hat mich sehr verwirrt.
Ja, aber diese Parkhaus-Szene, die ist auch so, die hat sich so in mein Gehirn eingebrannt. Ich weiß sogar noch, in welchem Parkhaus in Wesseling wir dann die Szene nachgespielt haben für Flachländer. Und zwar da hinterm Supermarkt, da oben beim Rinkaufhaus. Naja, auf jeden Fall, die Szene ist, ich glaube, wenn man mit dem Film aufgewachsen ist, so wie ich, kann man durch kein Parkhaus mehr laufen, ohne so immer so für so eine kurze Sekunde so ein Highlander-Gefühl zu haben, so ein Schwert irgendwie in die Wand schlagen zu wollen.
Und sie wurde aber nicht in einem Parkhaus gedreht, sondern auf einem umgebauten Gemüsemarkt irgendwie in London oder so.
Ja. Starke Gemüsemarkt-Vibes.
Ja. Ich fand auch gut, dass die Sprinkleranlage angegangen ist und ungefähr 2 Tage lief, ohne dass irgendwer in dem Haus alarmiert wird. Insgesamt auch, das war ja die Parkgarage von dem Wrestling-Match, relativ ruhig.
Es sollte ja die Parkgarage von Madison Square Garden sein.
Ah ja,
sollte
aber wenn da die Sprinkleranlage angeht, auch schon in den 80ern, glaube ich, dass irgendwer unten im Häuschen Bescheid kriegt hochkommen würde. Aber da geht, und das meine ich halt, da geht es halt um Kunst, da geht es halt nicht um Realismus. Was ich allerdings sehr lustig fand, wo wir beide auch lachen mussten, ist, als dann der Mann ohne Kopf da liegt.
Ja.
Und die Polizei kommt, wie voll es da wird.
Ja.
Es ist so voll plötzlich und alle schreien auch nur so rum und der eine brüllt, bring mir ein Käsesandwich mit und so. Also da ist eine Wuselei plötzlich. Der Chief stolpert über die Leiche und verschüttet seinen Kaffee. Also da.
Aber es ist ja auch, weil es ist ja quasi nach dem Wrestling-Match, die Zuschauer wollen wieder zu ihren Autos und da sind ja alle Autos
explodiert
in dieser Tiefgarage bei der Energietransformation des
Quickening.
Highlanders. Bei dem was?
Das Quickening. Das heißt ja auch Teil 2, heißt ja Highlander The Quickening. Und Quickening nennt man, wenn man einen Fötus im Bauch hat, ein Baby im Bauch hat und man zum ersten Mal eine Bewegung merkt. Die allererste merkbare Bewegung nennt man Quickening.
Ja, ist interessant.
Und das habe ich jetzt auch gerade alles nachgelesen.
Ja.
Und es ist sozusagen, das Lebendige von einem Unsterblichen geht auf den anderen über, wird halt The Quickening genannt.
Ja, okay.
Ich war die ganze Zeit so ein bisschen verwirrt, weil dieses Es kann nur eingeben hatte mich fälschlicherweise jahrzehntelang auf den Weg geführt, dass ich dachte, er ist der Einzige und ein anderer versucht auch noch einer zu sein, aber es kann nur eingeben, deshalb muss er ihn bekämpfen. Ich dachte aber nicht, dass eigentlich alle cool fein sind miteinander, außer einer.
Ich glaube sogar, das fällt mir mal gerade ein, auf dem ersten Fanta 4 Album, ich glaube bei Thomas D. Hausmeister.
Ja.
Ich stehe auf der Bühne, ihr steht daneben, Thomas D., es kann nur einen geben. Da haben die das gesampelt.
Naja, die haben
einer
ja
ist genug, zwei mit Betrug, die Fantastischen Vier sind am Zug.
Ja. Haben nicht die Ärzte Star Wars gesampelt?
Bestimmt, ja.
Wer ist sie? Sie ist wunderschön, die ist auch
Fanta 4.
Aber
was die Ärzte zum Beispiel auch gesampelt haben, ist die nackte Kanone. Ich möchte aus einer Toilette trinken, ohne Ausschlag zu kriegen.
Stimmt, genau. Ja, stimmt. Also große, offensichtlich war es früher noch einfacher.
Aber Highlander ist gesampelt in Thomas D. Hausmeister, für alle, die es nicht kennen, vom ersten Fanta 4 Album. Jetzt geht's ab. Da rappt Thomas, ich stehe auf der Bühne, ihr steht daneben, Thomas D. Und dann kommt das Sample,
es kann
nur
einen
geben.
Aber eben, also das findet ja aber eigentlich nur der Bösewicht. Alle anderen Unsterblichen sehen das ja nicht so.
Er sagt das ja auch, er sagt das ja selber, Christopher Lambert sagt das ja selber am Schluss. als er den Bösen tötet.
Aber, also, es ist ja sehr verwirrend. wie heißt der Sean Connery?
Ramirez.
Ramirez.
So wie der, ja. So wie einer der besten Menschen der Welt.
Ja, das stimmt. Ich habe mir das übrigens aufgeschrieben. Also Ramirez erklärt, ist ja sozusagen ein bisschen der Mentor, der genau. Lehrer von McCloud. Genau. Und Ramirez erklärt ihm, dass die Highlander, also dass die Unsterblichen Auserwählte sind, die halt nicht sterben.
Ja.
Und dass irgendwann, wenn sie nur noch wenige sind, werden sie von einer Stimme in ein fremdes Land gerufen, um dort um den Preis zu kämpfen. So, das wird erstmal so stehen gelassen. Und später, als dann Ramirez gegen den Bösen kämpft,
ja.
Sagt er auch wieder, ich werde den Preis gewinnen. Und was ist der Preis, Leute?
Naja, der Preis ist ja eben das, was er am Schluss hat. Also, denn wir können mal kurz aufzählen, was die Benefits sind. Also ich meine, wir spoilern jetzt, aber es ist ja bei dem Film wirklich Wurst.
Wir spoilern doch alle Filme.
Der Preis ist am Ende des Films, nachdem quasi McCloud Coogan getötet hat, das erzählt er ihr im Auto, also so oft
der Preis ist,
so unelegantestes.
Wieder sterblich zu sein.
Wieder sterblich zu sein und eine weltweit telepathische Fähigkeit zu haben.
Ach, das hatte er vorher nicht?
Nee.
Ach, ich dachte, das hatte er vorher schon. Okay, also der Preis ist, er kann jetzt alle Gedanken lesen
ja.
Und sterben. Ja. Okay, aber
und
also
altern natürlich
die ganz ganze richtig. Idee von den Unsterblichen ist, dass es davon eine Menge gibt,
ja.
Dann werden die immer weniger, dann ja. Werden die irgendwie zueinander gerufen,
ja.
Damit sie sich gegenseitig umbringen,
ja.
Damit nur noch einer lebt, der dann stirbt.
Genau. Es ist eben wie
okay.
Auch
wow.
Wie Ramirez erklärt, eine göttliche Energie.
Es ist wirklich nicht nur eine göttliche Energie, es ist auch einfach eine richtig gute Energie.
Weißt du, ich finde ja, Coogan ist ja so ein geiler Bösewicht, der ist ja so cool. Meinst du nicht, man könnte eine Serie machen, die so über nur von ihm handelt und die nennen wir dann einfach Coogan Town?
Coogan Town übrigens, eine extrem unterschätzte Serie.
Habe ich noch nie gesehen.
Sehr lustig, würdest du auch mögen. Ist ja so eine Art Sitcom ohne Lachen.
Ja, mag ich ja meistens nicht.
Ja, ich mochte die sehr gerne. Und das Lustige ist, bei Coogan Town, die hatte so einen kurzen Vorspann immer, dass die irgendwann so, ich glaube ab Staffel 2 oder so, oder schon ab der Mitte von Staffel 1, da immer so Sätze hingeschrieben haben, die immer anders waren. Irgendwie so, sorry, wir mögen den Namen ehrlich gesagt auch nicht mehr. Oder auch, ja, ich weiß, wir heißen immer noch so, uns viel immer noch, wir kriegen das beim irgendwie bei den Studios nicht durch, den ja. Zu ändern und so. Und haben dann immer so sich quasi da selbst drüber lustig gemacht.
War Coogan Town
nicht lustig.
War das nicht die Serie, in der Abed unbedingt, von der er so ein Fan war?
Ja. Naja, es ist ja auch ganz extrem unverständlich, dass du die nicht gerne guckst, weil ja sie ja mit Courtney Cox war. Also zumindest, dass du nicht mal reingeguckt hast.
Ich hab's ja nie gesehen.
Das ist die Hauptrolle gewesen.
Ja, Courtney Cox.
Monica.
Ja, aber trotzdem fand ich ja jetzt.
Ich bin doch deine kleine Monika.
Du bist mein kleines Alles.
Sehr gut gerettet. ich denke mal.
Du bist
doch
nicht Monika.
Nee, findest du nicht?
Nee.
Ich bin auch mal so angespannt.
Aber du bist doch nicht so komplex beladen und so. Hast doch keinen Reinigkeitsfimmel oder so.
Den habe ich tatsächlich nicht. Ein für uns beide sehr wichtiger, also vielleicht sogar lebensverändernder Moment.
Ja.
Ein Zitat, woraus wir uns was sticken, ist: Hitze ist schlecht für den Kreislauf.
Ja, das sagt der Typ, der Polizist, glaube ich, ne?
Na, also irgendwie ein Kollege von Brenda, die Polizistin, die unserem Highlander auf die Schliche kommt, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt, der wirklich mit einer Nonchalance, die an völliges egal sein grenzt, ihr erzählt, dass der Mann, mit dem sie, den sie gerade sozusagen untersucht, über 400 Jahre alt ist. Das ist für ihn die Conclusio.
Ja.
Und er stellt es auch überhaupt nicht in Frage und niemand guckt komisch in der Szene. Das ist, ich sag mal, maximal eine kleine Überraschung.
Ich finde übrigens, dass der Film extrem viel Meme-Potenzial hätte.
Das stimmt.
Ich finde, es könnte sehr gut ein Sad McCloud-Meme geben, weil es gibt einmal so eine Stelle, wo McCloud traurig auf dem Markt alleine sitzt
ja. Und
alleine das Bild und da irgendwie Sad-Memes drauf zu schreiben.
Ich mache gleich mal ein Foto vielleicht davon und dann posten wir das mit auf Twitter.
Das wäre super Meme-Material. Aber auch Coogan in der Zeit der schottischen Highlands, wie er so kämpft und rumläuft und so, ist, wenn man die Szenen nehmen würde und da drunter Glenn Danzigs Mother legen würde, würde man denken, das ist das offizielle Glenn Danzig-Video, weil es sieht da einfach aus wie das Danzig.
Stimmt. Das ist echt aber total krass. Ja, ja, er mit seinem Helm auch und so, ne?
Wusstest du, dass Danzig nur Groupies mit Abitur backstage gelassen hat?
Und musste man eine Kopie von seinem Abitur dabei haben, wirklich?
Ja, das war immer die goldene Regel von Mother.
Nicht schlecht. Für mich ist ja das Unrealistischste an dem Film, wie alt Heather geworden ist übrigens. 1500
irgendwas. Grau gefärbten Augenbrauen, das sah ein bisschen bescheuert aus.
Nee, dass sie einfach überhaupt so alt geworden ist. 1500 noch was ist man maximal 32 geworden. Und da ist man noch nicht so alt und grau.
Naja, die einen oder anderen sind dann auch mal alt geworden.
Dann lass uns die wichtigste Frage des Films klären, die uns allen unter den Nägeln brennt.
Ja.
Warum hat Bassett Hotchkiss erschossen?
Warum hat Bassett Hotchkiss erschossen?
Ja.
Wer ist Bassett, wer ist Hotchkiss? Der Butler, oder was? Der
Hotchkiss war der Butler und Bassett war der versucht hat, McLeod beim Duell
Ich glaube, er hat ihm in den Hintern geschossen. Ich glaube, es war so eine Schrotmunition.
Aber da kann man auch sterben.
Ja, nee, aber er ist nicht gestorben. Er ist einfach hingefallen, weil ihm der Hintern so wehgetan hat. Ich glaube, er hat ihm Schrot in den Hintern geschossen, so sah das aus.
Weitere Szenen.
Das war eine sehr witzige Szene. Das ist ja diese Szene, so ein Duell im irgendwann, weiß ich nicht, 1700 noch was.
1783.
1783, wie eine Zeit lang alles in diesem Film zu spielen scheint.
Ja.
Und dann McLeod ist total besoffen und so ein Typ ist so ein feiner Schnösel.
Hat ihn zum Duell aufgefordert.
Und hat ihn zum Duell aufgefordert mit dem
Degen.
Weil
er seine Frau beleidigt hat.
Weil er seine Frau beleidigt hat mit dem Degen und dann sticht der McLeod immer wieder ab, der besoffen ist, aber dann immer wieder aufsteht und sagt so, oh, komm, lass mal aufhören und so. Das ist tatsächlich witzig. Das ist eine sehr witzige Szene.
Ich weiß auch, der Film ist auch nicht ohne Humor.
Ja.
Auch interessant fand ich, der Typ mit dem Shirt, wo Hello Moskau draufsteht,
ja.
Der auf Kogan schießt in New York in einer Gasse.
Ja.
Das ist der erste und einzige New York-Film, wo in einer dunklen Gasse geschossen wird, wo es Menschen interessiert und die dann angerannt kommen.
Na.
Das ist ja eigentlich normalerweise so eine New York-Trope. Dass, wenn da geschossen wird, niemand drauf reagiert. Aber ich sehe dir an, du willst die nächste Sache sagen.
Nee, gar nicht.
Du musst ins Mikro sprechen.
Bei diesem Bürgerwehr-Dude habe ich auch länger darüber nachgedacht. Das fand ich irgendwie auch, das war auch so eine Kritik an diesen Typen, die so alleine rumziehen und sich irgendwie als Polizei aufspielen und so. Da haben die sich ja so ein bisschen über lustig gemacht. Interessant finde ich, er erzählt dann, glaube ich, auch, er liegt dann im Krankenhaus, die Polizisten verhören ihn. Er erzählt dann, glaube ich, auch, dass er Veteran ist und so und jetzt irgendwie selber das Recht in die eigene Hand nehmen will. Und dann erzählt er so alles Mögliche, erzählt dann so, was er so, welchen Typen er gesehen hat, dass es eben nicht McLeod war, weil sie zeigen ihm ein Foto von McLeod und er sagt, nee, der sah anders aus und die Polizisten, oh, scheiße, müssen wir jemand anders finden, wir schicken jemand vorbei für die Phantombilderstellung. Und dann reden sie noch irgendwie mit ihm und dann sagt er, ja, aber es ist noch was Komisches passiert. Dann sagen die Polizisten, was denn? Also, als der Typ ihn getötet hat und dann Schnitt außerhalb des Krankenzimmers und dann sehen wir nur durch ein Fenster, wie er erzählt, wie sozusagen, wie das Quickening von Coogan war.
Ja.
Und nachdem er mit der Erzählung fertig ist, springt die Kamera wieder rein. Nur für diesen Moment, wo er das erzählt, haben wir keinen Ton.
Ja.
Was super seltsam ist.
Total. Auch,
also wenn man sagen würde, ja, die Erzählung ist jetzt so krass oder gar keine, ich weiß gar nicht, wieso man, aus welchen dramaturgischen Gründen man das so erzählt.
Vielleicht hat er es nicht gut hingekriegt und deswegen.
Ja, dann bist du ja ganz schlimm geschuhhorn. Also, das ist. Da
ich fand es ehrlich gesagt irgendwie ganz cool.
Das fand ich eine überraschende dramaturgische Entscheidung, über die ich lange nachgedacht habe.
Mich haben andere Sachen mehr überrascht.
Das habe ich irgendwie nicht kapiert, wieso man den Part ausgelassen hat. Lustig übrigens, kurz vorher trifft McLeod einen alten Kumpel im Central Park auf der Brücke,
ja.
Auch eben einen der Unsterblichen und dann sagt McLeod, Mensch, du, endlich sehe ich dich wieder, es fühlt sich an, als wären 100 Jahre vergangen und dann sagt der Kumpel, es sind 100 Jahre vergangen. Das sind Gags unter Unsterblichen,
ja.
Finde ich irgendwie ganz gut. Gutes Genre.
Das stimmt. Gags. Ich frage mich sowieso, wie man denken und sprechen würde, wäre man mehrere tausend Jahre alt.
Ja. Frage ich mich auch mal.
Weil ich schäme mich ja schon für Sachen, die ich letztes Jahr gedacht habe. Also ich merke schon immer eine krasse Entwicklung in, wie ich die Welt sehe, wie ich Dinge sehe und sage und denke.
Ja.
Und dann, wenn du da so ein paar tausend Jahre für hast, ey, schon krass.
Das stimmt.
Sollen wir jetzt zu meiner Lieblingsszene kommen?
Gerne.
Zu meiner unironischen Lieblingsszene.
Ja.
Die ich wirklich beeindruckend fand.
Ja.
Und die auf mich genau die Wirkung hatte, die sie, glaube ich, haben sollte.
Ich bin gespannt.
Und zwar ist es die Kogans kleiner Death-Trip, den er mit Brenda auf dem Beifahrersitz macht.
Ja.
Er fährt quasi mit ihr entgegen dem Straßenverkehr auf schmalen Fußgängerbrücken. Er fährt über Bürgersteige. Also er fährt im Prinzip die ganze Zeit in den Tod. Also so.
Ja.
Und lacht dabei so manisch. Ja. Und sie flippt völlig aus und fällt auch irgendwann in Ohnmacht vor Angst oder vor Bedrohung oder vor so dieser Anspannung wahrscheinlich.
Ja.
Und wie diese ganze Szene gemacht ist mit den Lichtern, mit der Musik, wie die Kamera auf den beiden Gesichtern an ihren Augen nah dran ist, an seinem Gesicht von der Seite, wie sie dann mit dieser krassen Musik dann über diese Brücke und dann sieht man die, was sind Eisenspritzer?
So Funken.
Funken.
Ja.
So, wenn das Auto da lang fährt und alles so total manisch gefilmt und mit den Autos, die entgegenkommen, die dann tatsächlich auch teilweise, also was ich auch krass fand, ist, dass die dann wirklich auch ab und zu in die reinfahren, von vorne und von hinten. Also nicht nur immer so gerade knapp vorbei, sondern es passiert dann wirklich auch ab und zu.
Es werden ja
auch
wirklich Leute überfahren. Und
genau,
so.
Es werden Leute überfahren. Und wie das alles gefilmt ist und wie diese ganze Szene so zusammen, fand ich richtig, richtig gut.
Ja.
Ich bin beeindruckt gewesen.
Er singt ja da sogar New York, New York.
Genau, diese Version von New York, New York, die auch quasi als Background-Musik läuft, fand ich auch mega gut.
Ja.
Also echt richtig, richtig, richtig cool.
Das ist eine heftige Szene, absolut.
Ja. Ja. Aber auch gut gemacht und gut gealtert und hat mich total mitgenommen und auch total beklemmt so. Und ich meine, das Gesicht von Kogan ist auch krass. Also der Schauspieler hat auch einfach ein wirklich krasses Gesicht, muss man mal sagen.
Ja.
Und dann mehr beide, der hat sich ja den Kopf rasiert und aber so ein paar Haare dagelassen, das macht einen schon ganz nervös.
Ja.
Aber diese ganze Szene hat so eine Energie, so einen Todeswunsch, so ein verrückt gewordener Todeswunsch-Energie, die man total gefühlt hat. Das fand ich echt richtig gut. Und das auch echt nochmal im krassen Gegensatz zu der einfach nur Dumpfheit unseres Hauptcharakters.
Ja. Ich finde sowieso, also Kugan glänzt natürlich. Ich finde auch, es gibt ja vorher diese, wie das auch so klassisch in so Filmen ist, immer sozusagen das letzte Gespräch der beiden Protagonisten, in dem Fall in der Kirche, weil auf geweihtem Boden nicht gekämpft werden darf. Und McLeod trifft Kugan in der Kirche und es gibt nochmal so eine Art Vexierspiel zwischen den beiden, wo sie sich so auschecken und sich so ein bisschen dissen und so ein Spottstreit, wie es bei Assassin's Creed ist.
Ich mag übrigens diese Idee immer von, dass es so Orte oder Situationen gibt, wo man nicht kämpfen darf und deswegen gibt es da diesen
so
Place, genau, Freio, wo man, bei uns war es Haus.
Ich glaube, in Norddeutschland heißt es Klippo, warum auch immer.
Bei uns hieß es Haus,
wo man
reden kann miteinander und wo keiner den anderen abschlagen darf.
Ja.
Was ich auch sehr niedlich finde, Trivia übrigens, der Darsteller von, wie hieß er, Clancy?
Ja.
Von dem Bösewicht.
Ja.
Der hat sich danach bei den Extras entschuldigt, weil es echte Kirchen, Nonnen und Priester waren. Immer nach jedes Mal, nachdem sie Szene gedreht hat, hat er sich entschuldigt, weil ihm das mega unangenehm war, den so mit der Zunge hinterher und die so zu beleidigen und so. Das fand er ganz schlimm und er ist jedes Mal zu ihm und er ist so sorry und so, das meine ich echt nicht so, ne?
Das
hat mich an mich in der Lindenstraße erinnert.
Es gibt so ein paar geniale Moves von Kugan in der Kirche. Ich finde, da wird der Charakter so geil nochmal ausgebildet, auserzählt und so geile Ideen für so einen Evil Character, was ich schon so einen geilen Move finde, obwohl der eigentlich lächerlich ist, aber der so eine gute Evilness darstellt, ist Kugan kommt in die Kirche und in der Kirche gibt es ja immer diese Opferkerzen und er geht hin und drückt einfach alle Opferkerzen mit der Hand aus.
Ja.
Das allein, die Idee ist schon so sagenhaft gut, finde ich. Also ich mag solche so kleine Ideen, die groß beitragen, so einen Charakter zu erzählen. Die finde ich einfach mega gut. Das ist sowas, was mir die ganze Zeit richtig gut gefällt, wie er sich in der Kirche verhält. So. Er sagt dann am Schluss, sagt er dann auch, als er dann aus der Kirche geht, sagt er, hört mir zu, ich habe euch was zu sagen, es ist besser auszubrennen, als zu verblassen.
Das hat er improvisiert.
It's better to burn out than to fade away.
Hat er improvisiert.
Ist ja auch so ein Klassikerspruch, ne?
Ist aus dem Bob Dylan-Lied.
Ja.
Und er hat es in dem Moment improvisiert und sie haben es im Film gelassen.
Ja. Das ist echt, man merkt, dass das total gut ist, eine super Idee ist und sehr, sehr gut funktioniert.
Naja, und dann kommt natürlich der Abschlusskampf zwischen den beiden und natürlich gewinnt unser Highlander und dann haben wir so eine ganz überraschende plötzliche Ghostbuster-Szene.
Ja, aber vorher noch, dieser Abschlusskampf, sie kämpfen erst am Dach,
ja,
und alles ist dramatisch an diesem Gerüst und so bla bla, dann fallen sie in so einen Raum mit so einem Riesenfenster und dann setzt plötzlich eine Musik ein, die gar nicht, wo man so denkt, das ist so eine Heldenmusik.
Es ist so eine Musik, so als Harry Potter auf diesem Greif irgendwie durch die Wolken
fliegt. Hero
ja, total. Ja. Hat überhaupt nicht gepasst. Dabei ist die Musik im Rest des Films echt super.
Total. Und auch so dieser Queen-Soundtrack ist so geil. In dieser zentralen Szene verzichtet man drauf und komponiert irgendeinen Quatsch dahin.
Auch gar nicht irgendwie bedrohlich oder so, sondern wirklich so dieses, stellt euch vor, How to Train Your Dragon, die beiden fliegen das erste Mal miteinander durch die Wolken, sind total happy und wissen endlich, wie es geht und so. Genau die Musik war das.
Und aber vor allem auch während der Kampf noch nicht entschieden ist. Also klar, es gibt immer in so Finalkämpfen, wo man denkt, okay, jetzt hat's der Held, aber in der Szene hat quasi der Bösewicht noch die Überhand und trotzdem ist schon diese Heldenmusik.
Total.
Das ist super, super schlecht komponiert an der
komisch.
Stelle. Das ist echt krass. Übrigens, kleiner Hint bei Highlander 2, The Quickening, ist ja der Soundtrack von Stuart Copeland, seines Zeichens Schlagzeuger von The Police und ist einer der miesesten Soundtracks aller Zeiten. Der ist so, das ist so ein super seltsamer Experimental-Speed-Metal-Soundtrack, wo man so, also ist so ein weirder, seltsamer Soundtrack.
Aber ich habe schon öfter gehört, den zweiten Teil braucht man gar nicht.
Also das sollen unsere Hörerinnen entscheiden.
Okay. Und dann am Ende gewinnt natürlich unser Highlander und all die Dämonen, all die Zeichentrick-Dämonen fliegen dann um ihn rum als so eine Art Rauch-Zeichentrick-Comic-Figuren, versuchen ihn zu beißen und zu essen und ich weiß nicht, ob sie aus ihm rausfliegen oder in ihn rein. Die letzte Bewegung ist eigentlich in ihn rein. Ja. Ich dachte aber, logischer wäre ja aus ihm raus gewesen. Und es ist so ein bisschen unklar, wer die jetzt sind. Sind es die alten Unsterblichen?
Ja.
Oder what's happening here? Das Ergebnis ist aber natürlich wie immer, weil das scheint so eine Art Vertrag mit dem Studio gewesen zu sein, dass jedes Mal alle Fenster explodieren müssen.
Ich glaube, der Schwager des Studioleiters ist Glaser.
Ja, für den musste sich das richtig auszahlen. Und dann sind plötzlich am Ende alle, woran man erkennt, dass alles wieder gut wird, in hellbeige gekleidet und machen Picknick.
Wie lässt man eigentlich ein Fenster so explodieren, wie die das da gemacht haben? Weil die schaffen das ja quasi immer, die Splitter nach innen, also in eine Richtung fliegen zu lassen. Wie macht man sowas? Eigentlich erschlossen eigentlich durch so Sound oder so, also durch so eine Druckwelle, die man so
bestimmt
auf die Fenster schickt.
Geht bestimmt.
Dass man so viele Fenster gleichzeitig
ist ja auch dann, ist ja wahrscheinlich dann so Filmglas, wo das so ganz einfach geht.
Aber es muss ja eigentlich mit so einer Druckwelle gemacht sein oder so. Das ist ja eigentlich cool.
Ja. Kannst du vielleicht einer unserer sehr schlauen HörerInnen erzählen?
Fällt mir gerade erstmal auf, dass ich gar nicht weiß, aber egal.
Ja, also jedenfalls, das war im Prinzip der Film.
Ja.
Sag mal, wie lange hattest du den nicht gesehen?
Also ich hatte ihn ja hier auf DVD, weil ich habe ihn vor ein paar Jahren nochmal geguckt, aber ich habe nur so mit halbem Auge irgendwie. Also die DVD habe ich jetzt seit, weiß ich nicht, lass es 7, 8 Jahre sein oder so, da habe ich den wahrscheinlich das letzte Mal gesehen. Und da dann auch erst 20, 25 Jahre davor.
Also ich gucke mir, ich finde, wie gesagt, ich fand ihn jetzt überraschend okay,
ja,
aber ich gucke ihn mir auch nicht nochmal an. Das ist jetzt nicht so, wo ich denke, jetzt mal wieder Highlander pumpen.
Natürlich, das denke ich auch selten. Aber ich gucke sowieso selten noch Filme nochmal. Das habe ich mir irgendwie abgewöhnt. Weiß ich auch nicht, warum. Früher habe ich das viel mehr gemacht.
Ja, weil man auch früher viel weniger zu Hause hatte. Also ich glaube, dass, ich meine, überleg mal, du hattest den Sat.1 Filmfilm einmal die Woche, ein bisschen Sender. Es gab kein Streaming, es gab kein YouTube. Es gab irgendwie viel weniger Videospiele. Das heißt ja, dass du wirklich, und dann hattest du vielleicht 20 Filme zu Hause. Und wenn du Lust hattest auf einen Filmabend, musstest du ja entweder fernsehen, was ja, wo wir nie die Zielgruppe waren, oder du hast dir halt eine DVD angeguckt. Und damals hatte ich auch, also so, ich sag jetzt mal, vor 15 Jahren vielleicht war das, kurz nach dem Ausziehen, hatte ich auch so einen Stapel DVDs und die Filme kannte ich alle sehr gut.
Ja, aber ich hatte ja schon immer Filme gesammelt und hatte immer wahnsinnig viel schon zu VHS-Zeiten. Irgendwie hatte ich irgendwie bei mir zu Hause meterhohe Stapel an Filmen. Und trotzdem gab es immer so 5, 6 Filme, die ich einfach immer geguckt habe. Und das habe ich jetzt nicht mehr irgendwie. Also so Midnight Run war so ein Film oder Im Zeichen der Jungfrau. Ich meine, die kann ich auch heute immer noch gucken. Aber so oft, wie ich früher Filme nochmal geguckt habe, einfach für so ein Feel-Good-Gedöns, das habe ich heute irgendwie nicht mehr, seltsamerweise.
Ich schon. Also ich gucke Minimum alle 2 Jahre alle Harry-Potter-Filme, auch Herr der Ringe, sobald es Richtung Weihnachten geht.
Du guckst ja sogar manchmal ganze Serien nochmal.
Ja, komplett. Ich habe The West Wing gerade zum 4. Mal angefangen. Ja. Habe es das erste Mal überhaupt vor 3 Jahren gesehen, also habe da ein gutes Tempo drauf.
Das ist komisch, dass ich das nicht mehr habe. Wieso habe ich das nicht mehr, frage ich mich.
Weil du auch gar nicht mehr überhaupt, finde ich, so viel guckst. Ich finde, dass du, also jetzt so von der Beobachtung her, du spielst Videospiele und du guckst YouTube und scrollst so und guckst auch Fernsehen, aber so Filme und Serien guckst du gar nicht viel. Und ich gucke ja wahnsinnig viele Serien.
Ja.
Filme jetzt so, geht so, aber Serien gucke ich ja krass viel. Das gehört für mich echt einfach, das ist für mich ja mein abends runterkommen und so.
Ja.
Und bei dir ist es eher so, du scrollst auf dem Handy, bist viel auf Twitter und so. Ich folge ja auf Twitter nur 40 Leuten, da passiert nicht viel.
Ja.
Brauche ich nur 2 Mal am Tag kurz gucken.
Aber ich frage mich gerade, ob es mir fehlt oder nicht, das muss ich glaube ich mal raus.
Na, wenn es dir fehlen würde, würdest du es ja machen, du hast ja die Möglichkeit.
Na. Muss ich mal rausfinden. Weiß ich nicht. Aber Highlander ist, glaube ich, keiner der Filme, die ich irgendwie dann trotzdem öfter noch gucken werde. Aber ich finde, so alle paar Jahre kann man sich dann irgendwie mal wieder angucken, weil der schon, glaube ich, das ist, glaube ich, ein Film, der für die Filmgeschichte ein bisschen unterschätzt, ein bisschen unterm Radar läuft. Klar, für viele ist das ein Kultfilm, bla bla bla, aber so, was der, glaube ich, so einen Impact auf so eine ganze Generation an Filmemachern hatte, das wird in der Filmgeschichtsschreibung etwas unterschätzt, habe ich das Gefühl.
Ach, aber andererseits ist Highlander ja schon ein großer Film.
Ja, aber so dieses...
Also bedeutet vielen was und ist ja ein sehr, sehr berühmter Film. Viele lieben den ja. Ich glaube auch übrigens, die How Did This Get Made-Folge war The Quickening.
Genau, ja, ich weiß.
Ach, das weißt du.
Habe ich dir auch gesagt, aber dann hast du glaube ich, nicht wahrgenommen.
Ja, das...
Weil sie sprechen nämlich sogar auch, glaube ich, relativ wohlwollend über den ersten Teil, weil sie den kurz noch recappen am Anfang.
Hast du die gehört, die Folge?
Ja.
Oh ja, das wusste ich nicht.
Und ich meine mich zu erinnern, dass sie sagen, der war eigentlich ganz cool.
Dann lasst uns heute hier zum Ende kommen.
Ich finde, was ich noch sagen wollte, ist, und das habe ich heute wieder gedacht, wie geil im besten Sinne originell dieser Film eigentlich ist. Ist jetzt auch egal. Der funktioniert nicht überall und er hat auch seine Hänger. Und
er
hat
ist
auch,
ja auch alt.
Hat auch seine Macken. Aber eine Story von schottischen Kriegern, die von denen ein paar zufällig für immer leben und es auch noch ein paar ältere und jüngere Krieger gibt, die sich nur dadurch töten können, dass sie sich den Kopf abschlagen und die alle ewig leben bis ins New York der 80er Jahre und da auf ihren finalen Kampf zu laufen. Da sind so viele Ebenen in dieser Geschichte, wo man gar nicht weiß, wo das alles herkommt, dass man sagen muss, das ist echt krass originell. Also weil das so Dinge miteinander verquickt und vermischt, die man so eigentlich
verquickt,
gar nicht, die man so eigentlich gar nicht als gemeinsame Storymöglichkeit auf dem Schirm hätte. Und das ist vor allem für einen Fantasy-Film in höchstem Maße, im wahrsten Wortsinne, originell. Das finde ich wirklich, das habe ich heute nochmal festgestellt, wie originell eigentlich dieses Buch, diese Story ist.
Originell finde ich es auch. Es fühlt sich aber ganz oft an wie ein Teil 2, weil ich so das Gefühl habe, dass mir das so ganz viel vorausgesetzt wird, dass ich weiß, wer diese Unsterblichen sind.
Ja, das hat man, glaube ich, in den 80ern öfter noch so gemacht, ehrlich gesagt. Dass man
ist aber auch gar nicht schlimm, weil wenn er trotzdem spannend ist, dann muss ich auch nicht alles wissen.
Naja, es gab ein Film zum Beispiel, ein ganz anderer Film ist, aber der, finde ich, ein ähnliches Feel hat, wie Highlander, habe ich heute dran gedacht, ist Auf der Suche nach dem goldenen Kind.
Das stimmt.
Weil ich finde, da wird auch ganz viel behauptet und erzählt und so getan, als wäre das alles schon selbstverständliches Wissen für uns als Zuschauer. Und dabei erfahren wir es gerade zum ersten Mal, wenn wir es überhaupt erfahren. Und das finde ich, also es war aber so eine Zeit, das hat man früher so gemacht, diese Filme, das finde ich irgendwie so gut, dass da irgendwie einfach noch so eine gewisse Akzeptanz vom Zuschauer vorausgesetzt wurde und nicht diese komplette Erklärhaltung, wie sie irgendwie Filme heutzutage haben.
Ja.
Deswegen sind ja auch heute alle so lang, weil alles erklärt wird.
Ja, das stimmt. Und dann aber trotzdem zu wenig.
Na, genau. Also, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann wisst ihr jetzt alles, was passiert. Aber die meisten von euch werden ihn kennen oder von gehört haben oder so. Kann man echt nochmal gucken. Wenn ihr den länger nicht mehr gesehen habt, wenn ihr den so lange wie ich irgendwie nicht mehr gesehen habt, guckt euch den nochmal an. Das ist irgendwie nicht gut gealtert, aber es ist auch nicht schlecht, das irgendwie nochmal zu sehen.
Ja.
Finde ich.
Ich habe mich nicht so gequält wie bei vielen anderen, die wir zuletzt gesehen haben.
Na, das ist doch schon mal, ja. Das war schon mal viel geworden.
Es war nicht so schlimm wie Lindenstraße.
Da freue ich mich. Wenn ihr jetzt noch was loswerden wollt zu Highlander, wenn ihr zum Beispiel wisst, wie man es geschafft hat, dass diese Scheiben alle nach innen zerbersten oder in eine Richtung, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an folgende E-Mail-Adresse.
vmuff@poolartists.de.
Und wir freuen uns, da irgendwie mit euch in Kontakt zu treten. Wenn ihr uns das öffentlich schreiben wollt und ihr öffentlich zu eurer Highlander-Liebe stehen möchtet und die mit uns zelebrieren möchtet und versuchen möchtet, so viele andere Highlander-Fans wie möglich zu akquirieren, dann können wir das natürlich machen, öffentlich auf Twitter unter unserem Twitter-Handle oder unserem Twitter-Account @vmuffwarweg.
Weil Vmuff schon weg war.
Und da können wir dann ein richtiges Highlander-Movement starten. Lebt Christopher Lambert eigentlich noch? Ja, ich glaube schon. Der hat auch lange nichts mehr gemacht. Der hat dann damals noch der Sizilianer gemacht und dann war der irgendwie plötzlich weg vom Fenster.
Ich bin immer noch total schockiert, dass die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen Sean Connerys letzter Film war, weil der war ja da auch jetzt noch gar nicht so uralt war ja auch noch völlig agil. Deswegen dachte nur, also man kriegt ja auch nicht jeden Film mit, so, aber wieso war das denn sein letzter Film?
Es war so komisch, habe ich gedacht, ist kein cooler Abgang dieser Film und zweitens habe ich gesagt, wieso macht er denn nichts mehr? Aber irgendwie schien er einfach auch gar keinen Bock mehr zu haben. Aber wahrscheinlich, Leute, diese Grütze, ich hab einfach keinen Bock mehr.
Ja, Christopher Lambert macht so Sachen.
Ja.
War auch 4 Folgen in Blacklist, was ich eigentlich auch gucke, da habe ich ihn aber jetzt gerade noch nicht gesehen.
Night Moves, guckt euch mal Night Moves an. Der ist geil. Wir machen vielleicht mal hier so eine Christopher Lambert-Runde auf bei VMAF.
Eine neue Reihe, Nils.
Ja, bei Night Moves, dieser Schachfilm, der ist echt geil. So, Leute, es war mir wie immer ein Fest mit euch. Es war uns nicht einerlei.
Ja, das stimmt.
Und ich gucke jetzt mal, wo ich meine Aufregung jetzt noch wahrscheinlich irgendwie ins Videospiel reinkanalisiere.
Bist du immer noch aufgeregt?
Ja, ich weiß nicht, was das ist heute Abend. Ich habe so plötzlich einen Energieschub. Nach diesem Film ist wahrscheinlich ich habe gerade mein kindliches Energiereservoir angezapft.
Wie du mich gerade anguckst. Oh, naja, unsere Wohnung hat genug Zimmer. Dann kann ich ja durchaus.
Auch genug Spielmöglichkeiten für Jugendliche.
Das stimmt. Du kannst auch gerne vielleicht, ziehst dir einfach Schuhe und rennst einfach nochmal ein bisschen
draußen,
so um den Block.
Finde ich auch gut. Liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.